Ich bin Kerstin Kinzorra, ich bin in der Altmark aufgewachsen, lebe seit vielen Jahren jetzt schon in Magdeburg. Und ja, wie geht es uns 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, ist etwas, was mich sehr beschäftigt.
Ich bin Domenico Mühlensiefen, ich wurde 1987 in Magdeburg geboren, bin in der Altmark aufgewachsen und lebe seit 19 Jahren in Leipzig. Seit ungefähr einem Jahr bin ich freiberuflicher Schriftsteller.
Ich erwarte, dass wir wirklich gut ins Gespräch kommen. Ich denke, wir werden viele Parallelen entdecken. Wir werden aber hoffentlich auch so ein bisschen Unterschiede herausarbeiten. Und dann bin ich natürlich sehr gespannt darauf, was wir für ein Publikum haben und was da so für Fragen sind und welche Themen die Leute da so umtreibt.
Ich freue mich auf eine interessante Diskussion, auf ganz andere Perspektiven, auf ein Publikum, was hoffentlich sehr, sehr interessiert ist und hoffe, dass ich ein bisschen was lerne auch.
Wir sind das Volk. Der Podcast über die friedliche Revolution 89.
Ja, herzlich willkommen hier in Stendal zu unserem ersten Live-Podcast. Mein Name ist Annette Baumeister. Ich komme von der Stiftung Friedliche Revolution in Leipzig. Dieses Jahr sind wir in 6 ostdeutschen Städten unterwegs mit dem Live-Podcast von Björn Menzel und Pierre Gemlich. Und wir freuen uns, dass wir heute hier in Stendal sein können und damit praktisch diese kleine Reihe von 6 Veranstaltungen eröffnen. Gut, dann übergebe ich jetzt an die Hauptakteure, die Produzenten des Live-Podcasts und bedanke mich jetzt schon mal ganz herzlich.
Vielen Dank. Auch wir möchten sagen, guten Abend. Guten Abend hier in der kleinen Markthalle in Stendal, meinem Geburtsort übrigens. Ja, das ist für uns eine Premiere. Hier ist unser erster Live-Podcast-Abend. Also verzeihen Sie uns alles, was schief geht. Wir sind schuld. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir freuen uns, vielen Dank an die Stiftung, dass wir das hier organisieren konnten gemeinsam. Und wir freuen uns, dass unsere Gäste da sind.
Genau, bei uns heute einmal Kerstin Kinzorra und Domenico Mühlensiefen. Wir stellen sie gleich noch ein bisschen genauer für Sie vor. Auch von mir herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Überraschend viele, die es irgendwie den Weg noch hergefunden haben. Darüber freuen wir uns auf jeden Fall. Wollen auch gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen an den passenden Stellen. Ich gehe dann auch Geduld mit dem Mikro dann rum. Und wenn Sie dann Fragen stellen wollen an uns, an unsere Gäste, da sind Sie herzlich willkommen. Ich blicke noch mal ganz kurz zurück zu unserem Podcast, den wir bisher schon gemacht haben, zu den Folgen, die wir bisher gemacht haben. Wir haben in 15 Folgen für Wir sind das Volk nachgezeichnet, wie der Mut der Menschen eben dazu geführt hat, dass es eine friedliche Revolution gab, dass die Mauer gefallen ist und dass es eine Wiedervereinigung gab. Und in den neuen Folgen, und da gehören die Folgen jetzt mit dazu, da wollen wir so ein bisschen schauen, welche Folgen hatte denn das, dieses erst war es getrennt, dann war es wieder vereinigt. 35 Jahre danach, warum diskutieren wir denn immer noch heute über den Mauerfall? Das wollen wir so ein bisschen rausfinden.
Wichtig ist zu wissen, dieser Abend wird aufgezeichnet und der wird dann später von uns bearbeitet und daraus entsteht eine weitere Folge, die Sie dann auch im Internet unter Wir sind das Volk hören können und nicht nur Sie, sondern auch viele, viele andere Menschen. Wir würden gern mit Ihnen natürlich ins Gespräch kommen, aber auch mit Ihnen, mit euch beiden hier vorne auf der Bühne. Nochmal ganz kurz zu uns vielleicht. Pierre und ich, wir sind Journalisten, wir sind freie Journalisten. Wir arbeiten unter anderem in Leipzig für den Mitteldeutschen Rundfunk, machen aber auch einige Podcast-Projekte, dürfen auch den Altmark-Podcast produzieren, falls Sie da mal reinhören möchten. Aber heute geht es um die friedliche Revolution und um die beiden Gäste unseres Abends. Zu meiner Linken Kerstin Kinzorra. Hallo Kerstin.
Hallo.
Kerstin, ich habe jetzt auch einfach Kerstin gesagt, weil Kerstin kenne ich schon ganz lange. Ich bin mit ihr zusammen zur Schule gegangen hier in der Altmark. Wir haben aber gesagt, wir sagen Sie auf der Bühne, ne? Damit für unsere Podcast-Hörer.
Damit es wenigstens ein bisschen seriös wirkt.
Hallo Frau Kinzorra.
Hallo Herr Menzel.
Sie sind in der Altmark aufgewachsen.
Das ist korrekt.
So, erzählen Sie doch einfach mal, wer sind Sie? Warum sind Sie heute hier?
Zunächst mal bin ich hier, weil ich eingeladen wurde, worüber ich mich sehr freue.
Kerstin Kinzorra, in Magdeburg geboren, in der Altmark aufgewachsen, jetzt wieder seit vielen Jahren wohnhaft in Magdeburg. Ich arbeite dort auch und ich beschäftige mich in meiner Freizeit, in meinem Ehrenamt sehr mit dem Thema, ja, wie geht es uns heute in Ostdeutschland, wie geht es auch gerade uns, die wir Vertreter der sogenannten dritten Generation sind. Ich gehöre zu den Gründungsmitgliedern des Netzwerks Dritte Generation Ostdeutschland und merke, dass jetzt gerade viele Dinge so ins Rollen kommen und viele Dinge besprochen wurden, ja, die vielleicht die letzten Jahre, Jahrzehnte eher brach lagen. Und ich finde es aber sehr wichtig, dass wir darüber ins Gespräch kommen und beantworten wahrscheinlich auch heute damit auch die Frage, warum es eben 35 Jahre nach der Wiedervereinigung nach wie vor ein Thema ist und vielleicht jetzt ein Thema mehr denn je.
Sie haben es gerade gesagt, Sie leben nicht mehr in der Altmark, sondern in Magdeburg, sind aber hier aufgewachsen. Vielleicht können wir da mal anfangen. Wie war denn die Jugend hier in der Altmark für Sie?
Zunächst war sie sehr, sehr frei, sehr grün, sehr ländlich. Ich bin in Tangerhütte aufgewachsen. Das ist eine Kleinstadt ganz im Süden der Altmark, die zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich zur Schule ging, in den 90er Jahren auch noch alle Schulformen hatte, bei weitem nicht so, ja, entvölkert war, möchte ich mal sagen, wie heute. Und ich bin da in die gleiche Plattenbauschule gegangen, wie ich auch eingeschult wurde, nur dann halt in einem anderen System. Und das war spannend, wobei, wenn man in der Situation selber drin ist, man das natürlich nicht reflektiert und als Kind natürlich erst recht nicht und als Jugendlicher. Aber jetzt so im Nachhinein, wenn man sich so dran erinnert, dass wir zum einen ja gefühlt auf einmal 1000 Freiheiten hatten, das aber auch einherging mit bröckelnden Autoritäten, fehlenden neuen Strukturen. Also das ist schon spannend und ich denke, dass uns das alle auch sehr geprägt hat.
Ich würde den zweiten Vorstellungspart sehr gern übernehmen. Mit uns auf der Bühne sitzt heute auch der Schriftsteller Domenico Müllensiefen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Sie haben gerade einen Roman über die Altmark geschrieben, wie passend für uns, für den Podcast auf jeden Fall. Sie sind aber, da kommen wir auf den Roman, kommen wir später nochmal ganz kurz. Sie sind aber in Magdeburg geboren und haben Ihre Kindheit und die Jugend, die haben Sie hier in der Altmark verbracht. Ich würde Sie bitten, stellen Sie sich mal ganz kurz vor und was war das für Sie auch, dieses Aufwachsen hier in der Altmark?
Ja, guten Abend. Ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich hier bei diesem Podcast mitwirken darf. Ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich bei einem Podcast mitmache und umso schöner, dass das hier in der Altmark in Stendal ist. Ich bin in Magdeburg geboren, habe dort die ersten 6 Jahre meines Lebens gelebt. Dann sind wir in die Börde gezogen. Dort wurden damals neue Häuser hochgezogen. In Magdeburg war alles verfallen. Das Klo war im Keller. Meine Oma hatte sogar eine Badewanne im Keller, die der Opa irgendwo besorgen konnte. Aber das hat nicht mehr gereicht. Also ging es in die Börde für 2 Jahre und dann hat sich meine Familie gespalten. Die väterliche Seite ist nach Westdeutschland gezogen, ins Sauerland. Und meine Mutter mit mir dann nach 1-2 Jahren in der Börde hier hoch in die Altmark, wo meine Mutter einen neuen Mann kennengelernt hat, mit dem sie heute noch immer verheiratet ist. Und dann bin ich in Beetzendorf aufgewachsen, von ungefähr 97 bis 2003, also meine Kindheit und die frühe Jugend. Und die Kindheit war erstmal sehr merkwürdig. Also Magdeburg hatte ich immer so als Großstadt in Erinnerung. In der Börde waren wir bei Hermsdorf, da gab es einen McDonald's, da konnte ich mit dem Fahrrad hinfahren und mir gute Sachen kaufen, die nicht gesund waren. In Beetzendorf gab es solcherlei Dinge nicht. Und dafür konnte ich aber stundenlang
Middle of Nischt. In the Middle of Nischt.
In the Middle of Nischt, genau. Ich konnte aber wiederum stundenlang mich im Wald herumtreiben und irgendwelche Butzen bauen und sowas. Das war natürlich toll. Und dann, als die Jugend so losging, erinnere ich mich vor allem an sehr lange Fahrradfahrten zum Dorfbums. Man ist nicht nach Tangermünde gefahren, nee, Tangermünde nicht, Immekar, Tangeln bei uns, Namen klingen alle so ein bisschen ähnlich, Beetzendorf, Appenburg. Man saß immer auf dem Fahrrad, musste durch irgendwelche Wälder fahren, ist sturzbetrunken losgefahren und kam nüchtern zu Hause an, weil das einfach so weit weg war. Ja, das war so der Beginn der Jugend.
Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, Ihr aktuelles Buch heißt Schnall dich an. Bevor wir kurz mal reinhören, Sie lesen netterweise für uns einen kleinen Part. Warum haben Sie einen Roman über die Altmark geschrieben?
Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass diese Gegend überhaupt gezeigt wird. Also erstmal habe ich natürlich eine innere Verbundenheit zu dieser Landschaft, die von allen Aufgeregtheiten befreit ist und auch zu den Menschen, die hier leben. Und der Altmark fehlt Lobby. Niemand kennt die Altmark, und also außerhalb der Altmark, und das ist wirklich ein Problem. Ich gucke mir ganz gerne auf YouTube den dunklen Parabelritter an, der macht immer so politische Referate ewig lang, und der hat einen 40-Minuten-Beitrag über Sachsen-Anhalt gemacht, wo er über die ganzen politischen und gesellschaftlichen Probleme von Sachsen-Anhalt spricht, und er schafft es, die Altmark komplett auszuklammern von jemandem, der aus Sachsen-Anhalt kommt. Und ich glaube, ich habe da was gefunden, also dass man einfach diese Landschaft zeigen muss und diese Gegend und dieses große Autobahnloch so ein bisschen hervorheben sollte.
Das ist übrigens auch meine Erfahrung. Ich komme aus dem Erzgebirge. Ich würde es jetzt mal mit der Altmark vergleichen, wo, was so die Leute ein bisschen angeht. Auch man braucht ein bisschen Zugang zu denen. Auch da so ein Gebiet, wo nichts los war, wo man mit dem Fahrrad fahren musste. Und ich kenne zum Beispiel aus meiner Kindheit die Altmark überhaupt nicht, weil wir immer, klar, Sie haben es gerade gesagt, an der Altmark vorbeigefahren sind. Jetzt wollten Sie aber uns ein Stück aus dem Roman vorlesen, den Sie über die Altmark geschrieben haben. Welchen Teil hören wir zuerst?
Ich lese den letzten Teil des Prologs vor. Im ersten Teil beschreibe ich die Landschaft und beschreibe ganz viele Orte und beschreibe, wie flach die Landschaft ist. Für die Spannung gehen wir jetzt so ein bisschen gleich in den heißen Teil hinein.
Genau, bevor Sie vorlesen, sind das dann Orte, wenn man die Altmark kennt, wenn man aus der Altmark kommt, sind das Orte, die man dann wiedererkennt, oder haben Sie da so ein bisschen Ihrer Fantasie freien Lauf gelassen?
Ich wollte mir ein bisschen Freiheit geben. Die Sache, die ich gleich schildere, ist in einem anderen Ort oder in einem Ort mehrmals passiert. Und allein aus Respekt der Leute gegenüber, die das noch erlebt haben, habe ich die Ortsnamen geändert. Und es ist unglaublich schön, Ortsnamen zu ändern in einer Region, die man kennt. Man kann dann mit dem Klang der Orte spielen. Und die altmärkischen Namen haben schon einen sehr, sehr schönen Klang, sind sehr literarisch. Man könnte Schriftsteller nach Orten benennen in der Altmark. Wenn wir im Oktober nach Seeben kommen, gehen wir nicht mit der Kurve mit, wir gehen geradeaus. Wenn man geradeaus geht, endet die Straße an der dicken Feldsteinmauer, die den Seebener Friedhof umfasst. Dort kann man nicht weiter geradeaus gehen. Der Weg führt nach links oder nach rechts. Links über Randow nach Lözeck und rechts weiter in Richtung Bartebeck. Und dahinter kommt dann gar nichts mehr. Aber geradeaus geht nicht, denn vor einem ragt die massive Mauer auf. Man kann vielleicht auf sie raufklettern, wenn man möchte. Man kann vielleicht auf ihr balancieren, erspazieren, so breit wie sie ist. Man kann von ihr ein bisschen besser auf die flache Straße nach Jetzenbeck sehen, das Stolpenbad der Ahnen. Man kann wieder hinunterspringen und sich über diesen kindlichen Einfall freuen. Man kann auch einfach an ihr vorbeifahren und sich nichts weiter denken. Man kann vieles an dieser Mauer machen. Man kann aber auch in Jetzenbeck in ein Auto steigen, vielleicht am Stolpenbad, da wo wir immer unseren ersten Schluck Bretterknaller trinken und Pascal uns mit seiner Elektrozigarette einnebelt. Man kann dann im Auto vielleicht auf dem Parkplatz am Stolpenbad eine letzte echte Zigarette rauchen. Und dann kann man die Kippe in die Stolpe schnipsen, den Motor starten und langsam vom Parkplatz auf die Landstraße fahren. Dort hält man das Auto nochmal an, sitzt im stehenden Wagen, atmet in aller Ruhe durch, legt den ersten Gang ein, tritt das Gaspedal voll durch, lässt die Kupplung kommen und feuert los. Und dann, kurz hinter dem Ortsausgang, geht man in den zweiten Gang. Und wenn man bei den Strommasten ist, die zwischen den Dörfern entlang führen, schaltet man bei 110 in den dritten Gang. Kurz vor dem Ortseingang von Seeben geht man in den vierten. Wenn man dort ist, hat man mit einem Citroën ZX 2.0i 16V eine Geschwindigkeit von 170 Kilometern die Stunde drauf. Man kann jetzt nicht mehr bremsen. Egal wie stark man auf die Bremse steigen würde, man kommt weder zum Stehen, noch schafft man es, nach links oder rechts abzubiegen. Also drückt man noch ein bisschen aufs Gas, legt vielleicht sogar noch den fünften Gang ein und dann, wenn man in die Friedhofsmauer einschlägt, hat man 180, vielleicht sogar 190 Sachen drauf. Der Wagen rauscht frontal gegen die Mauer. Erst knallt die Stoßstange gegen die Feldsteine, dann rücken die Vorderreifen und der Motor an die Stoßstange heran. Im selben Moment splittert die Frontscheibe, splittern die Seiten und sicher auch die Heckscheibe. Die Konsole rutscht an den Motor, das Lenkrad bleibt stehen, die Sitze rutschen an die Konsole, rutschen immer näher an den ganzen Schrott, der sich an der Mauer angesammelt hat, und dann springt hinten das Heck nach oben, die Hinterräder drehen kurz frei, landen wieder auf der Straße und qualmend kommen 1150 Kilo Plastik, Metall, Gummi, Glas und 50 Kilo Mensch zum Stehen.
Der Mensch, der von all diesem Krempel zerdrückt wurde, von dem feststehende Lenkrad aufgerissen wurde, dessen Kopf an der zertrümmerten A-Säule gespalten wurde, dessen Hände von der Plastikkonsole zerfetzt wurden, dessen Beine durch den verrutschten Sitz gebrochen wurden, hieß Vanessa. Vanessa war die beste Freundin von Steffi. Vanessa wäre gerne Tänzerin gewesen. Vanessa wollte den Balaton sehen. Vanessa war meine Schwester.
Ein junges Mädchen, eine junge Frau fährt frontal gegen eine Mauer und stirbt. Sind das für Sie die 90er Jahre in der Altmark?
Nein, und trotzdem ist das ein symptomatisches Problem für eine Zeit in unserer Gesellschaft, wo die Generation meiner Eltern sich völlig neu sortieren musste. Also meine Eltern sind in den 60ern geboren, wie ich vorhin schon sagte, der Vater war auf einmal im Westen, die Mutter war alleine mit mir. Die musste sich beruflich auch komplett neu orientieren, wie fast alle Menschen. Musste gucken, dass sie irgendwie die finanziellen Möglichkeiten, die sie hat, so weit ausreizt, dass wir davon halbwegs gut leben können. Der Vater hat aber einen Haufen Schulden dagelassen, das war alles andere als einfach. Und irgendwie ging es eigentlich nur darum zu überleben. Und ich kann mich erinnern, meine Mutter kam von einer Sprechstunde in der Schule zurück, hier diese Elternsprechtage. Und die Lehrerin meinte, oder der Lehrer, dass es komisch ist, dass ich so ruhig bin dafür, dass meine Mutter 12 bis 14 Stunden außer Haus ist. Für mich war das normal, dass meine Mutter praktisch nie da war und auch der Stiefvater war ja nur arbeiten. Und das ist natürlich auch eine riesige, große Problematik. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass wir Jugendlichen oft ganz für uns allein waren und wir haben schon mitbekommen, dass da irgendwelche großen Probleme sind, die Eltern verhandeln und haben aber vor uns versucht haben, fernzuhalten. Und das war halt das Problem des finanziellen Überlebens. Und das habe ich immer wieder gesehen, überall. Also wir hatten dann, wenn wir Klassenfahrten haben, dann war es üblich, dass wir Kuchenbazar hatten, damit die Leute, die kein Geld hatten, irgendwie sich darüber finanzieren konnten und die Klassenfahrt mit antreten konnten.
Frau Kinzora, Sie sind ja hier auch in der Altmark aufgewachsen. Sie haben eingangs gesagt, Sie verbinden die Altmark auch mit Freiheit. Dieser Freiheitsgedanke, der kommt ja auch genau da raus. Die Eltern hatten mit sich zu tun, die Eltern der 90er Jahre hatten mit sich zu tun. Das waren also im Endeffekt für unsere Generation Chancen. Sehen Sie das auch so? Haben Sie das auch so erlebt?
Zunächst ja, weil ich glaube, wenn man Teenager ist, kann einem nichts Besseres passieren, als dass alle Erwachsenen so weit wie möglich weg sind. Und da selbstständig irgendwie die Nachmittage zu verbringen, mit den Freunden abzuhängen, ohne dass da ständig irgendwie jemand guckt oder an der Zimmertür klopft, ich glaube, das war schon cool. Aber wenn man es sozusagen in einen größeren Kontext packt, dann sind wir uns natürlich am Ende auch uns selbst überlassen gewesen. So, und das hing natürlich dann auch sehr von unserer eigenen, sage ich mal, Kreativität oder Prägung ab, ob wir dann in dieser Zeit irgendeinen Blödsinn gemacht haben oder, weiß ich nicht, ob wir, keine Ahnung, gebastelt haben, Fußballspielen waren oder im Wald waren, Butzen bauen. So, ich glaube, das hat uns sehr geprägt und ich habe natürlich auch jetzt mit dem Abstand kann ich das natürlich verstehen, dass Eltern sowas nicht auf ihre Kinder werfen wollen und die Frage ist auch, ob man das mit 12, 14, 16 überhaupt verstanden und erfasst hätte in seiner Gänze, aber dass die 90er vor allem davon geprägt waren, dass irgendwie jede Familie im Osten irgendwie erstmal komplett mit sich selbst zu tun hatte. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die haben wir alle gemacht. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch so eine Sache ist, die uns tatsächlich unterscheidet von Menschen in unserem Alter, die jetzt in Bocholt, Bremen oder Bayern aufgewachsen sind.
Also es gab natürlich alle Eltern, die wirklich viel zu tun haben nach der Wende, sich irgendwie zurechtzufinden. Aber es gab zum einen die sich zurechtfinden mussten, weil sie ihre Arbeit verloren haben, weil sie irgendwie komplett neu anfangen mussten, weil sie versucht haben, irgendwas neu aufzubauen. Wir sagen gerne auch mal Wende-Verlierer. Da gab es die irgendwie versucht haben, nach der Wende mit den Chancen, die sie hatten, umzugehen, sich was komplett Neues aufzubauen. Wende-Gewinner, um es jetzt mal wirklich in Schwarz-Weiß einzuordnen. Was waren Ihre Eltern? Wo würden Sie die einordnen mit?
Ich würde die tatsächlich bei den Wendegewinnern einsortieren. aus dem einfachen Grund, sie kamen beide aus Arbeiterhaushalten, waren jeweils die ersten in ihren Familien, die studieren durften zu DDR-Zeiten, haben natürlich nicht das gemacht, was sie gerne gemacht hätten, sondern wurden delegiert und haben dann halt die Sachen studiert, die vermeintlich wichtig waren für die DDR-Wirtschaft. Und die waren aber zur Wende jung genug, um zu wissen, okay, wir sind jetzt irgendwie noch nicht mal 40, wir können das jetzt tatsächlich versuchen. Und die haben sich dann mit all dem Mut, den sie hatten, da eben reingeworfen und waren natürlich dann aber auch über Jahre komplett dann eben damit beschäftigt, diese Existenzen neu aufzubauen. Und damit waren sie unter der Woche zumindest immer erst sehr spät da. Und das war ein Unterschied zu einigen Eltern meiner Schulfreundinnen zum Beispiel, wo die Eltern dann den ganzen Tag da waren. Und es gab gefühlt, also außer vielleicht in Lehrerhaushalten oder in Haushalten, wo es klare Öffnungszeiten der Einrichtung gab, gab es nur noch entweder dieses oder das. Also gefühlt damals schon eine krasse, na nicht Spaltung, aber so eine Polarisierung, die da irgendwie anfing. Und wir haben das nicht hinterfragt. Wir haben uns halt gefreut, wenn wir dann am Wochenende die Eltern hatten, ja. Genauso wussten wir auch, also Dienstagnachmittag jetzt bei der Schulfreundin zu spielen, ist schwierig. Mama hat schlechte Laune, steht doch ständig im Kinderzimmer, gehen wir mal lieber nicht hin. Und das war halt diese, wo finden wir Räume, wo können wir uns aufhalten, war auf einmal so ein Thema, das hatte es halt bis 1990 nie gegeben. Weil da war klar, dass du Montag dein Pioniernachmittag hast und dann hattest du die Arbeitsgemeinschaft und dann hattest du Chor und dann hattest du Donnerstag irgendwas und dann war die Woche auch schon wieder rum. Also das fiel ja alles komplett weg. Und dasselbe passierte ja aber auch bei allen Erwachsenen, wo sozusagen diese Organisation von Freizeit und Engagement ja auch durch die schließenden Betriebe auf einmal weg war.
Herr Mönsiefen, wer Ihren Roman weiterliest, der kommt zu Stellen, da geht es um Saufen, auf die Fresse kriegen, es geht um Frauenmangel, es geht um Chauvinismus, es geht um, es ist immer das Gleiche. Und Sie selber haben uns gesagt, mit 15, 16 wurde es komisch hier in der Altmark. Und Sie wollten weg.
Es fühlte sich klein an, es fühlte sich verhärtet an. Mir hat das soziale Miteinander gefehlt. Mir hat vor allem auch die kulturelle Vielfalt gefehlt, die habe ich damals nicht erlebt. Also es gab halt diese Dorffeiern, wo man halt wirklich lange mit dem Fahrrad hinfahren durfte, musste und dann zurück musste. Und irgendwie, es war schon sehr, sehr früh sehr hart. Die Dorfpartys sahen immer so aus, dass da jedes Mal dieselbe Coverband war von Musik meiner Eltern. Die haben dann so DDR-Songs gecovert, mit denen ich eigentlich nichts anfangen konnte und trotzdem damit groß geworden bin, ob ich wollte oder nicht. Die Musik, die wir hörten, die lief da eigentlich nicht. Die DJs genauso und dann ging es eigentlich gleich los mit knallharten Saufen. Also es kam dann gleich Apfelkorn auf den Tisch oder sogar Stroh 80 und so ein Zeug. Und Bier wurde eigentlich nur zum Runterspülen von dem harten Kram genutzt. Und das war schon heftig. Und ich hatte dann schon die Sehnsucht, dadurch, dass ich aus Magdeburg komme, hatte ich die Sehnsucht nach der Großstadt und was da so los ist. Ich habe mich dann sehr für Punkmusik interessiert. Da gab es jetzt hier in der Altmark auch nicht unbedingt sehr viel. Und selbst Salbsedel war für mich schwer zu erreichen. Der Schienenbus fuhr damals zwar noch, aber auch das war ja nicht so einfach. Ich hatte auch keinen Moped-Führerschein gemacht, der war mir zu teuer damals. Und damit war man dann schon relativ abgeschnitten. Und als ich dann in Magdeburg war, da konnte ich mit der Straßenbahn über hinfahren und hatte ein deutlich breiteres kulturelles Angebot, was sich dann aber irgendwann auch relativ klein anfühlte. Vor allem dann im Vergleich, als ich dann in Leipzig gewohnt habe, weil da gibt es natürlich alles.
Ja. Ich bin ja hier in der östlichen Altmark aufgewachsen, Sie in der westlichen Altmark. Ich habe das nicht ganz so erlebt wie Sie, ne? Wir haben uns in die Bahn gesetzt, sind nach Magdeburg gefahren und ins Kino gegangen, zum Beispiel als Jugendliche. Wir sind nach Stendal gefahren und sind ins Theater gegangen. Und es gab zum Beispiel, daran erinnere ich mich, ein großes Theaterprojekt hier in der östlichen Altmark. Und Frau Kinzorra, Sie haben daran teilgenommen, im ehemaligen Atomkraftwerk in Annaburg. Erzählen Sie doch mal.
Genau, was nie fertiggestellt wurde. ja, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, wer am Ende da hinter steckte. Es war halt nur eine riesige Bewegung gefühlt, an der die Hälfte aller Schulen aus dem Landkreis Stendal irgendwie teilgenommen haben. Es gab eine Einladung zu einem Trommelworkshop in die Schulsporthalle und dann geht man natürlich da auch erstmal hin, weil dafür hat halt irgendein anderes Fach nicht stattgefunden, yay. Und ja, man fühlte da so ein bisschen das Gefühl von, hier können wir uns ausdrücken, hier ist mal was los, es ist was anderes, man kommt mit anderen Kulturen in Kontakt. Die meisten Musiker und Theatermacher kamen eben zum einen hier aus dem Theater der Altmark in Stendal, aber eben auch viel aus Berlin. Und dann zu wissen, man wird eine große Aufführung haben in einem Kühlturm eines nie fertiggestellten Kernkraftwerks, das hatte was. Und es gab damals offensichtlich auch genügend Unterstützung, es gab viele Sponsoren. Wir wurden immer zu den Workshops gefahren, die hier in Stendal stattfanden. Und allein die Tatsache, dass man mit anderen Jugendlichen aus den anderen Orten der Altmark zusammenkam, war irgendwie schon was Besonderes. Aber auch natürlich der Fakt, dass verschiedene Freunde aus der Klasse da eben auch mitgemacht haben und man so das Gefühl hatte, okay, auch aus unserer Hut sind Leute dabei. Und es gab damals auch ein riesen mediales Interesse, also über regionale Fernsehsender, Reportagen im Stern. Das war großartig und ich möchte das auch auf keinen Fall missen. Aber im Nachhinein frage ich mich natürlich schon, warum wurde das zum Beispiel nicht verstetigt? Warum hat man sozusagen all diese Jugendlichen, die dann so Blut geleckt hatten, warum konnte man denen quasi nichts Neues anbieten? Oder gab es das vielleicht? Und ich habe es einfach nur nicht mitbekommen, weil es dann ja auch darum ging, Abi stand vor der Tür und lernen und so weiter. Aber das war was sehr Großartiges und ich trage das sozusagen immer noch mit sehr schönen Gedanken in meinem Hinterkopf. Aber ja, hätte man es sozusagen vielleicht 5 Jahre später an einem anderen coolen Ort in der Altmark machen können.
Ja, vielleicht erinnern Sie sich auch, liebes Publikum, das war das Einhorn-Projekt damals. Uns Jugendliche hat es geprägt, hier in der westlichen Altmark. Der strukturelle Wandel wurde kulturell zelebriert, würde ich mal sagen. Und dann wurden die Türme abgerissen, die es dann nicht mehr gab. Das ist vielleicht auch eine Antwort auf die Frage, warum sowas nie weitergeführt wurde vielleicht. Uns würde interessieren, was geht Ihnen gerade durch den Kopf, wenn Sie das so hören aus der damaligen Zeit? Haben Sie das ähnlich erlebt? Sagen Sie, nee, das war alles ganz anders.
Mein Name ist Jürgen Rostwanowitz, Gummerstendal. Und vielleicht eine Ergänzung zu Ihrer Ausführung, die Sie eben gerade gemacht haben, Einhorn, das habe ich auch sehr interessiert verfolgt damals. Und es gab natürlich ein Nachfolgeprojekt, das ist die Kunstplatte hier in Stendal, ja, die bis heute besteht. Und die haben auch tolle Sachen gemacht, haben ja in den Musicals aufgeführt und so weiter. Ja, also das ist schon irgendwie verstetigt worden. Ich kenne zwar die Zusammenhänge jetzt nicht zwischen Einhorn und Kunstplatte, aber da waren auch sehr viele Jugendliche mit integriert und ja, war auch eine sehr starke Bewegung gewesen oder ist bis heute noch so.
Dann danke ich für diesen Hinweis, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ein paar Jahre später auch bei der Kunstplatte war und mit den und auch bei einigen Musicals mitgemacht habe. Auch das war wiederum etwas sehr Beglückendes und war für mich damals aber auch ein Zeichen, das war dann schon in den Nullerjahren, dass es hier vielleicht Möglichkeiten gibt in der Altmark, die man eben in Großstädten so leicht nicht hat, dass ein Intendant sagt, ach, ich stelle jetzt irgendwie mal 30 Laien auf die Bühne und wir spielen jetzt eine ganze Spielzeit Evita, das wird schon gut gehen. Also ich kenne das aus größeren Städten eher nicht und das zum Beispiel, da haben Sie vollkommen recht, war auch etwas Großartiges und die Kunstplatte hat, glaube ich, letztes Jahr 20 oder 25-jähriges Jubiläum gefeiert, definitiv ein Leuchtturm.
Was man bei Ihnen so ein bisschen raushört, dieses Wundern. Es gab so dieses eine Projekt, so liebevoll Leuchtturmprojekt, leuchten auch Ihre Augen so mit noch mit Erinnerung an diese Zeit. Sie sagen, aber das war so was Einziges. Bei Herrn Müllensiefen habe ich so das Gefühl gehabt, es gab irgendwie gar nichts, also nichts. Wenn Sie jetzt so zurückblicken nochmal, gibt es was, wo Sie sagen, das hätte man damals vielleicht anders machen können, anders machen sollen? Ist eine sehr große Frage, ich weiß das, aber irgendwas, was Sie sich vielleicht gewünscht hätten von der Politik, von der Zivilgesellschaft, was Sie damals hätten reingeben können in dieses Nix oder in dieses Fast-Nix?
Nun muss ich auch sagen, dass meine Jugendzeit ja vor allem in den 90ern stattgefunden hat. Und damals, habe ich es vorhin schon gesagt, zum Beispiel in unserer Kleinstadt gab es damals noch alle Schulformen. Das bedeutete auch in meinem Abi-Jahrgang zum Beispiel, wir waren um die 80 Jugendliche. Diese Schule hat dann, ist 2006 oder 2007 geschlossen worden. Und in dem Moment, wo sozusagen weiterführende Schulen wegbrechen, bricht natürlich sozusagen auch zumindest sowas wie ein grober Rahmen weg. Und du hast sozusagen dann nicht mehr diese ganzen Jugendlichen, die du vielleicht leicht erreichen könntest, sondern die müssen sich dann selber viel, viel stärker neu organisieren. Und das ist so ein bisschen vielleicht das Glück, dass wir zwar in dieser sehr, wirklich in diesen wilden 90ern aufgewachsen sind, wo, wie gesagt, auch fehlende Autoritäten, Eltern, die nicht wirklich Wegweisung geben konnten, weil sie es ja selber nicht wussten, bis hin zu Hashtag Baseballschlägerjahre und so weiter. Das hat alles auch in Tangerhütte stattgefunden, definitiv. Aber es gab immer noch, allein dadurch, dass wir die Schule hatten, genügend Gleichgesinnte. Und ich hatte das Gefühl, dass jemand, der zum Beispiel politisch interessiert war, der hatte dann auch Möglichkeiten, mal irgendwie nach Stendal zu fahren, zu irgendwelchen Podiumsdiskussionen. Oder wir sind dann tatsächlich eben auch ins Theater gefahren oder ins Kino oder was weiß ich. Hing aber auch damit zusammen, dass Tangerhütte zum Glück bis heute eben einen Bahnhof hatte. Oder einen Bahnhaltepunkt, es ist ja leider kein Bahnhof mehr. Und was das für einen Unterschied macht, das war damals noch nicht abzusehen, aber dass das schon einen Riesenunterschied macht, ob du dann wirklich auf dem Dorf wohnst oder noch zumindest in kleinstädtischen Strukturen, wo du diese Form der Mobilität hast, das ist ja eine Autonomie, das macht dich ja autonom und auch lässt dich ja auch so ein bisschen so Selbstwirksamkeit spüren. Und trotzdem auch dieses, was du beschreibst in dem Buch, wie wichtig es war für uns alle, diesen Führerschein zu haben. Und wie viel wir, um das Wort Freiheit nochmal so ein bisschen, tatsächlich, auch wenn es super platt ist, wie viel Freiheit du gespürt hast, wenn du mit 120 irgendeine Dorfstraße zwischen, keine Ahnung, Grieben und Bittgau gefahren bist oder so. Um einfach irgendwie diesem diffusen Gefühl, alles bricht zusammen, keiner weiß, wie es irgendwie wirklich weitergeht, um da so diese Momente zu haben, dem zu entfliehen. Also das ist etwas, was ich auch schon damals gespürt habe und was ich glaube, was dann in den kommenden Jahren eher sich noch verstärkt hat, nämlich auch, wo es immer weniger Jugendliche zum Beispiel gab.
Wir reden heute darüber, nicht weil wir uns das irgendwie ausgedacht haben, sondern weil es ja auch gerade eine Ostdebatte gibt und weil unter anderem Schriftsteller wie Sie, Herr Möhnsiefen, das thematisieren, den Osten, die 90er Jahre im Osten, die 2000er Jahre im Osten. Können Sie uns erklären, warum? Warum sprechen wir heute darüber? Warum haben wir nicht vor 10 Jahren darüber gesprochen? Warum haben wir damals nicht darüber gesprochen? Warum verarbeiten wir das jetzt?
Das braucht Zeit. Die Bundesrepublik Deutschland konnte auch erst Auschwitz in den 70ern verhandeln. Das hat gut 30 Jahre gedauert. Und ist dann in diesen heißen Herbst dann mit der RAF auch gemündet. Oh, 20 Jahre hat es gedauert. Und hier ist es genauso. Wir brauchen einfach Zeit, dass diese ganzen Sachen sich setzen, dass es irgendwie eine Reflexion darüber gibt, dass die Menschen, die damals unmittelbar betroffen waren, in Form von Kindheit und Jugend, dass die irgendwann auch die Sprache finden oder die Ausdrucksform der Kunst. Was mir da einfallen würde, wäre noch Finch Asozial als in der Rapmusik, der das stark verarbeitet alles. Man braucht Zeit und ich wage mal zu bezweifeln, dass die Generation meiner Eltern wirklich die Generation wäre, die das überhaupt könnte. Also die genau diese Probleme ganz klar benennen könnte. Die waren halt zu sehr involviert. Auch wir als Kinder konnten das vielleicht schon sehen, wenn auch nicht verstehen. Und ich glaube, dass unsere jetzige Zeit auch noch nicht jetzt verarbeitet werden könnte. Also so ein Pandemieroman, dem würde ich so ein bisschen erstmal, bevor ich ihn gelesen habe, anzweifeln, ob er die Reife hat, das wirklich alles so verarbeiten und ob wir auch diese gesellschaftlichen Umbrüche, die mit solchen historischen Ereignissen einhergehen, ob wir die schon verstanden haben, würde ich auch zu bezweifeln wagen. Das kann man vielleicht erst in 10, 20 Jahren.
Das heißt, Ihr Buch zum einen ein bisschen eine Reflexion darauf, was die Eltern erlebt haben, Sie selbst ein bisschen auch als Sprachrohr. Was in Ihrem Roman, was Sie auch verarbeiten, ist auch ein Teil, den wir auch ein paar Mal jetzt schon angesprochen haben. Thema Bahnstrecken, Thema Infrastruktur, Thema Wegkommen hier im Osten spielt eine Rolle. Haben Sie noch was, wo Sie sagen, das könnte dazu passen oder was Sie uns dazu noch vorlesen könnten?
Ja, das habe ich. Und vielleicht noch ein, zwei Worte, weil das bewegt mich die ganze Zeit, als wir die Thematiken gerade hier hatten. Ich glaube, wir würden gut daran tun, wenn wir einfach soziale Arbeit im Bereich der Schule oder in der Nachmittagsbetreuung oder auch bei älteren Leuten, nicht nur bei Jugendlichen und Kindern fördern würden. Stattdessen wird das gerade überall eingestrichen. Ich glaube, mit sozialer Arbeit könnte man viele, viele Menschen retten oder ihnen eine Perspektive zeigen. Und das wäre unglaublich wichtig, wenn es da mehr geben würde. Das ist eigentlich immer die Antwort, die ich auf alle Fragen finde, die wir hier gesellschaftlich erörtern. Das ist jedes Mal, wir brauchen mehr soziale Arbeit. Also heute merke ich das schon wieder.
Endlich habe ich eine pauschale Antwort auf alles.
Ja, tatsächlich, das ist eine universelle Antwort tatsächlich, ja.
So, wir hören jetzt ein zweites Stück aus Ihrem Roman.
Genau.
Und sind gespannt.
Wir bewegen uns jetzt hier im Jahr 2023. In der Realität wurde die Bahnstrecke zwischen Übelsfelde und Salzwedel, ich glaube, 2002 eingestellt. Das war das letzte Stück der altmärkischen Kleinbahn, was es so noch gab, von diesem gigantischen Netz. Das war ja fast jedes Dorf angeschlossen. Und Betzendorf war einer der Knotenpunkte. Und 2002 war Schluss. Ich habe das nicht wahrhaben wollen, deswegen durfte bei mir der Zug im Jahr 2023 noch fahren. Aber auch hier wird er geschlossen. Und wir steigen jetzt ein bei der letzten Fahrt. Ich stieg auf die erste Stufe der Ferketaxe, zog mich am Griff nach oben und betrat den Zug. Mama folgte mir. Rechts von mir der Führerstand mit dem alten Lokführer, der vor gut 20 Jahren schon alt gewesen war und seine Beine durch die Bodenluke hatte baumeln lassen und mir verboten hatte, das Scheißhaus zu benutzen. Hinter der Lokführerkabine das Klo, in dem noch das alte Reichsbahn-Logo auf den Spiegeln eingraviert war. Ich guckte in den Fahrgastraum. Grün-grau gepolsterte Zweier- und Dreierbänke. Wir ließen uns auf einem der Doppelsitze nieder und sahen aus dem Fenster, als die Türen zuknallten und der Wagen ruckend anfuhr. Zwei Züge, die übrig geblieben waren. Wie viele mochten es früher gewesen sein? 10? 20? Ich hatte keine Ahnung, wusste nur, dass viele der alten Ferketaxen nach Rumänien oder und andere nach Kuba gegangen waren, wo sie weiterhin unter dem Banner der Reichsbahn fuhren. Was würde mit diesem Wagen geschehen? Würde er auch über den Atlantik verschifft werden und würde dann vielleicht ein Cousin von Steffi darin fahren? Warum sprach Emilio nie von diesen Zügen, wenn er aus seinem Sommerurlaub in Kuba wiederkam? Es musste ihm doch aufgefallen sein, dass die Jetzenbecker Züge durch sein Heimatland fuhren. »Hast du eine Nagelschere?«, fragte ich meine Mutter, und sie sah mich fragend an, holte aus ihrer Handtasche aber tatsächlich eine hervor. Die Schaffnerin kam, wollte die Fahrscheine sehen und heute musste ich niemanden um Geld bitten, sondern hielt ihr zwei Fahrscheine unter die Nase, die sie mit dem Entwerter lochte. »Gut aufheben, ist historisch«, sagte sie leise und ich nickte. Als sie weg war, nahm ich die Nagelschere und ritzte »Grüße an Emilio« von Silke und Marcel in die Innenverkleidung der Bahn. Meine Mutter flüsterte, ob ich noch alle beisammen hätte und ich versuchte ihr zu erklären, dass das wichtig sei.
Sie haben die Bahnstrecke extra ein bisschen länger leben lassen, weil es offensichtlich wichtig ist, dass die uns verbindet. Es gibt viele Regionen, ich komme auch aus einer Region, wo eben solche Sachen fehlen, wo man dann eben nicht mehr wegkommt. Ich versuche gerade den Übergang hinzumachen zu...
Wegkommen war genau wegkommen, der richtige.
Genau.
Eigentlich kommt man hier nicht weg, aber Sie beide sind weggekommen oder Sie sind weggegangen aus der Region. Ich würde die Frage an beide stellen, warum haben Sie die Altmark verlassen?
Es gab keine Ausbildungsplätze hier. Also es gab keine, die irgendwie, es gab viele in Salzwedel bei, also diese überbetrieblichen Ausbildungen, wo man praktisch die ganze Klasse gesammelt dahingekarrt wurde und dann wurde man Kfz-Mechaniker oder was auch immer und hatte aber keinen Betrieb, der einen dafür bezahlte. Also es gab halt keine Perspektiven, dass man hier selbstständig hätte sein können. Man wäre beschäftigt worden in einer Sache, die man vielleicht gar nicht möchte. Und da hatte ich zumindest das Glück, dass ich in Magdeburg eine Ausbildung machen konnte zum Systemelektroniker. Und als ich diese Lehre beendet hatte, 2006, gab es in Magdeburg keine Arbeit. Also ich hätte in einem Callcenter arbeiten können, aber auch das wäre eigentlich das Gleiche gewesen wie diese überbetriebliche Ausbildung in Salzwedel. Es gab keine beruflichen und damit auch keine persönlichen und damit auch keine kulturellen und sozialen Perspektiven damals hier in der Heimat.
Wie war das bei Ihnen, Frau Kinzora?
Ich muss ja gestehen, ich bin ja gleich zweimal weggegangen, ja. Nach dem Abitur, einfach weil Studieren in dem Bereich, in den ich gehen wollte, das war in Sachsen-Anhalt damals nicht möglich. Ich habe halt was mit Medien studiert, unter anderem, und bin dann nach Leipzig gegangen. Habe aber während des Studiums immer schon hier in Stendal beim Radio gearbeitet. Und das war dann sozusagen auch für mich am Ende die einzige Anlaufstation zu sagen, ich klopfe mal an, ob ich tatsächlich da auch sozusagen ganztags arbeiten kann und nicht nur als Studentin. Und zum Glück konnte ich das. Und ich habe dann bis 2009 wieder in der Altmark gelebt, auch wieder in Tangerhütte, habe dann als Reporterin, ja, glaube ich, fast jedes Dorf hier besucht. Ich würde mich darauf nicht festnageln lassen, aber ich glaube, man bekommt einen wunderbaren Eindruck für die Region, wenn man Regionalreporterin ist oder Regionalreporter. Und bin dann aus privaten Gründen nach Niedersachsen gezogen. Und als ich zurückging, war dann die Frage, möchtest du wieder in den ländlichen Kontext oder möchtest du lieber eine etwas größere Stadt? Und da ich auch in Niedersachsen sehr, sehr auf dem Plattenland gelebt habe, ist es dann Magdeburg geworden und es ist Magdeburg geblieben.
Wie blicken Sie denn heute auf diesen Weggang? Also es ist ja offensichtlich, die Altmark hat sich noch nicht so richtig losgelassen. Man spürt auch so ein bisschen, da gibt es noch was Gemeinsames. Sie nehmen es durchaus auch als Heimat wahr. Hm. Wie blicken Sie denn heute auf diese Entscheidung, zweimal aus der Altmark wegzugehen?
Na gut, die Frage, wo kann ich studieren, das ist am Ende etwas, das kann man nur bis zu einem gewissen Punkt selber entscheiden. So, es gab dann ein paar Jahre später tatsächlich zum Beispiel einen Journalistikstudiengang, der wurde dann erst in Stendal tatsächlich etabliert, der ist jetzt inzwischen nach Magdeburg gezogen. Hätte es den damals schon gegeben, als ich fertig war mit der Schule, hätte ich wahrscheinlich in Sachsen-Anhalt studiert. Ich glaube schon, aber hätte, hätte. So ist es nicht gekommen. Ich habe tatsächlich diese ersten Berufsjahre in der Altmark als eine sehr beglückende Zeit auch empfunden, weil man natürlich schon gemerkt hat, es sind nur noch ein Bruchteil der Leute da, mit denen man Abitur gemacht hat. Ja, das war schon schmerzhaft, aber die hatten alle Lust, Dinge zu verändern und Sachen anzupacken. Und ich konnte auch in dieser Zeit mich viel ehrenamtlich irgendwie umtun. Also das war ziemlich großartig, aber irgendwann wurde es dann aus einer der Job war dann wichtiger und den auch an einem anderen Ort erstmal machen zu können. Und dann bin ich halt sehr schnell eben auch in Magdeburg heimisch geworden, weil es ist auch meine Geburtsstadt. Meine Großeltern lebten damals noch dort, mein erstes Patenkind und so weiter. Also auch dort hatte ich Familie, aber ich habe natürlich ein großes Interesse daran, wie es hier mit diesem Landstrich sozusagen weitergeht und wie es den Menschen hier geht, weil ich damals schon, als ich hier noch gearbeitet habe, schon das Gefühl hatte, vieles, was hier passiert, wird in 10 oder 20 Jahren in ganz vielen anderen Teilen Deutschlands passieren. Und wenn man vielleicht ein bisschen genauer hinschaut und wenn man vielleicht auch Dinge gut analysiert und daraus kluge Schlüsse zieht, vielleicht kann man dann auch Vorbild sein.
Wir würden gerne auch auf das Heute gucken, auf das Heute in der Altmark. Herr Müllensiefen, sehen Sie das auch so, die Altmark als Avantgarde?
Ich stimme total zu. Also ich glaube, wir könnten ja ganz viele, viele Dinge probieren. Wir könnten über Mobilitätslösungen hier reden. Die Gleise der Kleinbahn liegen größtenteils noch. Sie könnten wieder der Bahn gewidmet werden. Letztes Jahr wurde die Strecke zwischen Übelsfelde und Salzwedel entwidmet. Also Sie können jetzt bedenkenlos die Gleise klauen, das wird Ihnen keiner was tun. Was ist eine Katastrophe, aber man könnte dort tatsächlich, bin ich der Meinung, ich habe von sowas nicht viel Ahnung, aber man könnte ja dort autonomes Fahren testen mit irgendwelchen komischen Kabinen, die man, auf irgendeinem Bahnpunkt parkt, wo man einfach reingeht, sagt, ich möchte da und da hingefahren werden und dann zuppelt das Ding los. Der Platz ist ja hier und wen soll man denn überfahren, wenn das mal falsch läuft? Also es gibt ja hier wenige Menschen und wenige andere Dinge, womit man in Konflikt kommen könnte. Also für sowas wäre das eine Gelegenheit. Man könnte soziale Dinge hier probieren. Also wir haben hier eine gewisse Überalterung. Dadurch könnte man hier auch Migrationsfragen vielleicht beantworten. Wie können wir Migrantinnen in unsere sozialen Systeme mit aufnehmen, sodass wir praktisch
alle daran partizipieren. Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir hier in der Altmark 10, 20 Jahre dem Rest des Landes voraus sind, zumindest was so die ländlichen Regionen anbelangt, mal fernab der Städte. Und dann könnte man hier wirklich Vorbild sein.
Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht?
Beides. Also jede Medaille hat zwei Seiten. Und wenn man das jetzt nutzt, könnte man, glaube ich, tatsächlich in 10, 20 Jahren halt Vorreiter schon sein. Man könnte etabliert sein. Man könnte vielleicht auch Forschungsinstitute hier etablieren. Was weiß ich, es gibt ja auch vor allem viel Platz für Industrie oder für Menschen, die Ruhe suchen und kreativ arbeiten wollen. Es ist ja alles da.
Wie sehen Sie das hier im Publikum? Wie leben Sie hier in der Altmark? Wie fühlen Sie sich hier?
Ja, ich heiße Jürgen Erxley. Ich fand ja sehr interessant, dass solche in die Zukunft reichenden Ideen genannt wird. Ich befürchte bloß, das Ganze wird scheitern, schon aus dem einfachen Grunde, weil grundsätzlich das, was in unserem Gesellschaftssystem fehlt, das Geld. Ich finde es in gewisser Weise erschreckend, dass so viel von Flucht gerät. Also wir müssen hier weg wieder. Das ist doch eigentlich eine Kapitulation. Also es muss doch umgekehrt sein. Man muss doch alles tun, damit das Leben wieder lebenswert ist für alle Menschen. Und das ist natürlich, insofern gebe ich Ihnen recht, ein Beispiel, was wahrscheinlich mehr oder weniger in Zukunft in vielen Bereichen Deutschlands passieren wird. Und diese Abwärtsspirale im gesellschaftlichen Zusammenleben und überhaupt in dem Bewusstsein, glücklich zu sein an dem Ort, das wird zunehmen. Und ich finde, darüber sollte man diskutieren und die Aufträge an die Politiker so verteilen, dass diese Dinge in den Mittelpunkt rücken und dass nicht Gelder, Milliardengelder verschleudert werden für Rüstung, für etwas, was überhaupt nicht nachhaltig ist. Wir unterhalten uns nicht ein bisschen darüber, dass sagen wir mal, die Fähigkeit, Diplomatie wieder zu entwickeln, unterstützt wird.
Genau, wir haben jetzt von Ihnen gelernt, Geld ist nicht da, aber Geld ist ganz viel da, nur es wird falsch verteilt. Haben wir mitgenommen? So, jetzt gab es noch eine.
Also ich wollte auch noch mal vielleicht was Positives sagen. Vorhin war die Frage, warum sind Sie weggegangen? Und ich würde sagen, weggegangen sind Sie, damit Sie heute so hier sitzen können. Also dieses Potenzial aus Brüchen heraus, aus dem Erleben heraus, das war alternativlose Sachen, mit denen wir auch heute immer wieder konfrontiert wurden. Oder die Erfahrung, sich mit ganz anderen Sachen auseinandersetzen zu müssen, ist natürlich was, was in Ihrem Leben rückblickend ja eher eine Bereicherung ist. Und das finden Sie natürlich hier durchaus in vielfacher Weise, was ja auch wieder ein Potenzial bildet, was oft, glaube ich, gar nicht in dem Umfang erschlossen ist. Das ist mir bloß vorhin, als Sie das fragten, durch den Kopf gegangen. Und ich glaube, wären Sie nicht weggegangen, würden Sie wahrscheinlich da jetzt so nicht sitzen.
Vielen Dank, aber da würde ich gleich fragen, sehen Sie das auch so? Ist ja. Das so? Also weggehen, um andere Perspektiven zu haben, auch weggehen, um vielleicht wiederzukommen. Ich selber bin ja auch aus der Region weggegangen, ich bin aber mittlerweile wiedergekommen und nicht, weil ich die Welt retten will, sondern weil ich mich hier wohlfühle. Und ich merke aber, dass Menschen, die nie weggegangen sind, wiederum, dass denen, also dass, ich will das nicht heroisieren, Menschen, die weggehen und wiederkommen, sondern dass denen eine Perspektive fehlt. Also ich finde es gar nicht schlimm, wegzugehen, um nämlich Perspektiven zu haben, die man wiederum einbringen kann in der Gesellschaft. Wie sehen Sie das?
Ich habe diese Erfahrung gemacht, da haben Sie vollkommen recht. Ich habe das große Glück, dass sich 2008 meine damalige Freundin von mir getrennt hat und ich war in Leipzig und hatte eine Wohnung eingerichtet für uns beide und sie lebte noch in Magdeburg und dann war klar, sie kommt nicht zu mir und ich musste mich erstmal fragen, was will ich eigentlich? Und ich habe dann sehr spontan mir eine Wohngemeinschaft gesucht in der Leipziger Südvorstadt, wo ein Mexikaner lebte, jemand aus Baden-Württemberg und eine Studierende der Medizin aus dem Erzgebirge. Und allein, dass er ein Mexikaner war, hat mir unglaublich geholfen. Und dann war ich 8, 9 Jahre in dieser Wohngemeinschaft und da waren Leute aus fast allen Kontinenten und aus fast allen Sprachen. Ich habe mal irgendwann so eine Liste gehabt, da waren so gefühlt 20 Nationen, die haben in dieser WG gelebt. Ich habe dort Englisch gelernt,
und ich habe dort andere Perspektiven kennengelernt und habe mich auch wirklich aus dem Messer oder bis auf die Knochen gestritten mit Leuten über irgendwelche politischen Ansichten. Und es hat mir unglaublich geholfen, meine Perspektiven zu öffnen. Eine zweite Erfahrung habe ich ein Jahr später gemacht. 2009 bin ich mit einem guten Freund von Leipzig nach Salzburg, von Salzburg nach Genua, von Genua nach Straßburg, von Straßburg nach Brüssel, von dort nach Luxemburg, dann nach Amsterdam oder andersrum, am Ende Amsterdam, und dann waren wir auch komplett bekifft, davon weiß ich nicht mehr viel. Aber ich hab in 10 Tagen, wir haben Couchsurfing betrieben, wir waren jede Nacht woanders bei anderen Leuten, wir hatten irgendwie 10 Tage Zeit, es waren 4000 Kilometer, weil wir wussten nicht, dass wir durch die Schweiz hätten durchfahren können, also haben wir die umquert. Völliger Wahnsinn alles. Und diese Erfahrung, dass man innerhalb Europas seine Generation treffen kann mit völlig verschiedenen Perspektiven, die würde ich gern allen Jugendlichen ermöglichen. Und ich habe vorher ja einen Artikel für die Zeit geschrieben, wo ich dann so Perspektiven für Jugendliche geschrieben habe. Und da habe ich vorgeschlagen, dass man dieses Interrail-Ticket für Jugendliche als Pflichtangebot, also nicht verpflichtend für die Jugendlichen, aber das Verpflichten für den Staat ist, das anzubieten allen Personen zwischen 18 und 25 zweimal, dass die wirklich mal rauskommen aus ihren kleinen Provinzen. Und wenn die nur nach Mallorca fahren und sich dort auf gut Deutsch gesagt den Arsch zu ziehen, dann ist das so, das ist total okay. Aber dann wurde diese Erfahrung mal gemacht und das wäre, glaube ich, wichtig. Andere Menschen treffen, zuhören und Kommunikation betreiben.
Das sehe ich haargenau auch so, weil man die Dinge, die man hat und die vielleicht auch eine Heimat zu einer Heimat machen, erst dann zu schätzen weiß, wenn man diesen Dunstkreis auch einfach mal verlassen hat. Es ist ja wirklich was dran an diesem Bild des Blickes über den Tellerrand. Und davon wird niemand dümmer. Das ist im Gegenteil. Ich würde aber gerne noch eine zweite Ebene dazu nehmen. Dieses Weggehen in meinem persönlichen Fall, wie gesagt, klar, Studienort konnte nicht der Heimatort sein. Und später waren es eher private Gründe, die mich haben in andere Orte ziehen lassen. Ich möchte kurz erzählen, ich war letztes Jahr auf dem sogenannten N5-Symposium. Das wird organisiert von Studierenden, auch mit ostdeutschem Hintergrund. Ich würde sagen, das ist definitiv schon die 4. Generation Ost, wenn nicht sogar die beginnende 5. Und ich war erstaunt und gleichzeitig sehr erschrocken, dass auch diese jungen Menschen, 20 Jahre jünger als ich, mit sich genau den gleichen Themen befassen wie wir damals. Du bist fertig, hast im Osten studiert, hast eventuell auch wirklich hochspezifische Dinge studiert und dann findest du keinen Job. Und ich fand es wirklich krass, dass in 2024 junge Menschen nach wie vor darüber nachdenken, ob sie nach Baden-Württemberg ziehen, ob sie nach Bayern ziehen, nach NRW oder wo immer sie mit dieser hochspezialisierten Ausbildung gute Jobs bekommen. Und es waren aber gleichzeitig alles Menschen, sonst wären die nicht auf dieser Konferenz gewesen, die sich sehr stark ehrenamtlich engagieren, die sich sehr stark in unterschiedlichsten kulturellen, sozialen Projekten engagieren, in ihren Studienorten oder auch in ihren Heimatorten. Und das ist sozusagen das, was ich tragisch finde, weil das Menschen sind, die, wenn sie erstmal Fuß gefasst haben, wahrscheinlich eher nicht wieder zurückkommen und wenn, dann auch eher wieder in die ostdeutschen Ballungsgebiete. Und damit geht ja dann auch immer, ja, Ehrenamtspotenzial verloren, Kreativität verloren. Und als jemand, der immer ehrenamtlich gearbeitet hat, ich weiß ja, dass diese Decke des sozialen Engagements, die ist im Osten ja gefühlt immer zu kurz. Und ich weiß, dass jeder, der hier irgendwie in irgendeinem Verein ist oder im Kirchenvorstand oder einer Freiwilligen Feuerwehr oder Jugendtrainer bei der Kinderfußballmannschaft, der hat mit Muss noch mindestens 2 andere Ehrenämter, einfach weil es gefühlt nie ausreicht. So, das sind sozusagen Dinge, wo ich sage, dann hat halt Weggehen nicht mehr nur was damit zu tun, hey cool, endlich mal eine neue Perspektive, sondern es hat nach wie vor immer noch viel damit zu tun, wo sind die coolen Jobs? Wo kann ich irgendwie gut leben?
Das heißt aber, selbst in der Altmark, jetzt 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, fehlt ja immer noch diese Angebote, damit Jugendliche hier bleiben. Das heißt, dieses Weggehen, ist das immer noch da oder nehmen Sie da inzwischen auch eine Gegenbewegung wieder wahr?
Ich nehme wahr, dass es einen wahnsinnigen großen Rush gibt, der sogenannten Babyboomer, die es natürlich auch im Osten gibt, die jetzt alle in Ruhestand gehen, die jetzt alle in Rente gehen. Und wenn nicht jetzt, dann in 3 oder 4 Jahren. Das heißt, jetzt hat es sich komplett umgedreht Und alle kämpfen um die zu wenigen jungen Menschen, die sogenannten Fachkräfte, in welchem Gebiet auch immer. Und das ist natürlich die nächste Stufe der Herausforderung. Das hätte ich mir damals, als ich fertig war und gesehen habe, wo die 80 Menschen aus meinem Abiturjahrgang alle sich hinverstreut haben, das hätte ich mir nie vorstellen können, dass heutzutage wahrscheinlich jeder, der erstmal eine Ausbildung hätte machen wollen, der hätte bei 10 Betrieben vortanzen können und 8 hätten die ihn mit Kusshand genommen, weil es einfach so wenige Bewerber inzwischen gibt. Also das ist zumindest für ganz viele, sag ich mal, gewerbliche Berufe eine komplette Umkehrung. Und was ist sozusagen mit den Ingenieuren und den studierten Menschen macht, das weiß ich nicht. Werden wir sehen, aber ja.
Ich bin ein Freund davon, positiv aus diesem Abend herauszugehen. Uns irgendwie so ein bisschen auch Mut zu machen, wie wir hier gemeinsam sitzen und diese Sachen behandeln. Und natürlich müssen negative Sachen angesprochen werden, auch angegangen werden. Herr Mönsiefen, Sie haben uns erzählt, als Corona kam, wollten Sie eigentlich mit dem Fahrrad durch Albanien und sind dann aber durch die Altmark gefahren. Ihre Mutter lebt nach wie vor hier, das heißt, Sie kennen die Region. Frau Kinzocha, Ihre Eltern leben auch in der Altmark. Darum vielleicht die Frage, welche positiven Ansätze sehen Sie hier in dieser Region?
Ich hatte gestern eine Lesung in Betzendorf und habe dort ehemalige Klassenkameradinnen getroffen, 4 Stück, und die waren alle zurückgekommen. Und das gibt mir Hoffnung, dass es Menschen gibt, die hier bereit sind, ihre Familien zu gründen und ihre Zukunft zu sehen. Und ja, also ich glaube fest daran, dass hier unglaublich viel Potenzial ist, aber wie Sie vorhin schon meinten, das Geld fehlt. Die PolitikerInnen sind eigentlich in der Pflicht, wirklich Geld hier reinzutragen und sozialen Projekten Unterstützung zu geben, in der Hoffnung, dass sich daraus was entwickelt. Und ich habe eins gelernt, wenn man auf Leute trifft, die einem Mut und Zuversicht spenden und Perspektiven zeigen, dann können daraus unglaublich kostbare Dinge entstehen. Und das wünsche ich mir für die Altmark.
Und gibt es aus Ihrer Sicht diese Ansätze hier in der Altmark, eben dieses Mut machen oder eben die richtigen Weichen stellen?
Das kann ich gar nicht beurteilen, da ich keine 16, 17, 18 Jahre bin und diese Menschen dadurch nicht treffe oder auch nicht mit diesen Problemen natürlich so beschäftigt bin. Was ich sehe, sind großartige Projekte wie in Salzwedel mit dem Miteinander e.V., die versuchen dort für ein Miteinander einzustehen und haben es brutal schwer, lassen sich aber nicht davon kleinkriegen. Also denen wurden jetzt die Fördergelder gekürzt, gemeinsam von der AfD und von der CDU. Und die machen trotzdem weiter. Sowas macht mir unglaublich viel Mut.
Sarkasmus Ende, okay. Frau Kinzocha, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ich kann all das unterstreichen, was Herr Mühlensiefen gerade gesagt hat, weil auch es in meiner Generation genügend Menschen gibt, die tatsächlich auch wieder zurückgekehrt sind und die hier auch fast ausschließlich tatsächlich in ihren Heimatdörfern wieder leben, teilweise in Mehrgenerationenhäusern, und die sich ehrenamtlich an unterschiedlichster Stelle engagieren und dadurch, glaube ich, auch sowas wie Selbstwirksamkeit am eigenen Leib erfahren. Am Ende geht es ja darum, wie kannst du, wenn du die Zeit hast und du hast dein Einkommen und es ist sozusagen grundsätzlich alles geregelt, gibst du das, was du dann an Zeit übrig hast, noch rein? Und für wen gibst du das rein? Und gibt es dir sozusagen ein gutes Gefühl und macht es irgendwas mit deinem Heimatort? Und dann, ich glaube, es ist so wenig, um sozusagen solche Funken zu erzeugen. Unabhängig von den ganzen strukturellen Problemen, die wir auch schon sozusagen hier gestreift haben, was es macht, wenn es immer weniger Menschen gibt, die immer weniger in die Systeme einzahlen und immer weniger Steuern und so weiter und so fort. Das werden wir heute nicht lösen können. Aber dieses Thema, auch wenn es diese lange Tradition eben nicht gibt, gerade weil vieles, was privat oder Freizeit anging, eben bis 89 hier komplett organisiert war, ja, was ja auch praktisch war. Ich glaube schon, dass wir in den letzten 35 Jahren da sehr, sehr viel auch gelernt haben und auch sehr viel uns zurückerobert haben und auch zivilgesellschaftliches Engagement hier geschätzt wird und vielleicht hier sogar auch viel eher noch gesehen wird als in irgendwelchen Großstädten oder in irgendwelchen Ballungsräumen. Und das ist das, wo ich einfach hoffe, dass das da weiter eben auch reingegangen wird und wo eben auch zum Beispiel Stiftungen oder große bundesweit vertretene Organisationen sagen, ja, und genau da lohnt es sich auch reinzugehen.
Es gibt noch ein großes positives Beispiel kulturell, und zwar die Künstlerstadt Kalbe, die ganz, ganz viele Stipendiaten jedes Jahr hat, die bundesweit nach Kalbe praktisch eingefahren werden, die Altmark kennenlernen können und Lesungen machen, Ausstellungen, Vernissagen, alles Mögliche. Die Leute, die herkommen, kriegen Ruhe geschenkt und können hier in Ruhe arbeiten, lernen die Altmark kennen und lieben, kommen vielleicht auch mal wieder her. Und Kalbe hat dadurch einen unglaublich großen kulturellen Gewinn und darf KünstlerInnen der Gegenwart kennenlernen, die vielleicht in 10, 20, 30, 40 Jahren sehr, sehr berühmt werden und darf in den jungen Jahren die Werke betrachten. Das ist toll.
Das heißt also, dieses Weggehen, hier ist Raum, hier kann man was machen, als Chance für die Zukunft, da die Altmark so ein bisschen, ja, wir hatten es vorhin schon als Avantgarde.
Vielleicht so ein bisschen Gentrifizierung betreiben tatsächlich, was wenn in Berlin Prenzlauer Berg dort vor in den 90ern die ganzen KünstlerInnen sich dort ausgebreitet haben und jetzt leben da nur noch sehr reiche, juppiehafte Leute. Vielleicht könnte man sich ja irgendeinen leeren Ort suchen, wo man das ja auch versucht. Einfach, ob der in 30 Jahren ein voller, schnöder, reicher Pinkel ist, das weiß ich nicht, aber es wäre ja mal interessant zu probieren. Und wie sich Gentrifizierungsprobleme in der Altmark ausformen würden, das würde ich schon gern sehen.
So, wir sind am Ende des Abends angekommen. Wir möchten uns ganz, ganz herzlich bedanken bei Kerstin Kinsorra und Domenico Möhnsiefen, dass Sie da waren. Vielen, vielen Dank. Und wir möchten uns... Vielen Dank auch an Sie, liebes Publikum, dass Sie da waren. Wir hoffen, dass es ja ein kleiner, bereichernder Abend für Sie war. Vielen Dank, dass Sie hier in die Markthalle gekommen sind, dass wir das hier umsetzen durften in der Markthalle. Vielen Dank dafür an die Stiftung Friedliche Revolution. Das war er, unser erster Live-Podcast von Wir sind das Volk.
Ja, sehr spannend für uns, sehr aufregend für uns. Aber nach dem Abend wird man gerne weitergehen. Kleiner Teaser von uns noch, wir gehen für die nächste Folge nach Rostock. Da geht es um die Wirtschaft im Osten. Also diesmal haben wir ja die ländliche Region gehabt in der Altmark. Da in Rostock geht es um die Wirtschaft im Osten. Und wenn Sie nochmal reinhauen wollen, was heute Abend besprochen wurde, all die Aspekte, die wir so ein bisschen gestriffen oder zum Teil auch ein bisschen tiefer besprochen haben, die gibt es in den nächsten Tagen dann in unserem Podcast. Wir sind das Volk, überall dort kostenlos, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank.
Ich muss sagen, es gab erstaunlich viele Ähnlichkeiten mit meiner Generation. Also wenn es jetzt darum geht, dass ich sag mal so ein gewisses Vakuum an Dingen, die man jetzt vielleicht in der Stadt oder im Westen hätte, das Sie ja dann in den 90ern, 2000ern wahrgenommen haben, das sieht man teilweise auch heute noch. Und ich finde es eben interessant, dass man da so vielleicht die Entwicklung oder auch das, was sich eben nicht entwickelt hat, sehen kann.
Was ich auch schön finde, ist, dass man einen positiven Blick auf die Entwicklung der, hier in der Altmark ist das vielleicht nicht immer so leicht, auch die positiven Sachen zu sehen. Aber ich glaube, das haben wir ein bisschen geschafft.
Ich bin ja selbst in der Wendezeit quasi, also hier die Erfahrung gemacht, bin immer in der Altmark geblieben, habe mich in vielen, was hier gesagt wurde, auch wiedergefunden. Wenn wir positiv enden wollen, meine Kinder sind aus dem Studium weggezogen und sind jetzt wiedergekommen, weil sie jetzt hier auch eine Perspektive wieder sehen in der Altmark. Und ich glaube schon, das klang ja auch ein bisschen an in dem Podcast, dass die Region jetzt wieder Chancen hat.
Dies ist ein Podcast der Stiftung Friedliche Revolution Leipzig. Er wird von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Die Stiftung betreut im Auftrag der Stadt Leipzig das Projekt rund um die Errichtung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals. Das Projekt wird gemeinsam gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, den Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig.